fahren weiter mit dem Interview mit Hermann Kreuzmann aus Berlin, der soeben aus Pakistan zurückgekommen ist. Als nächstes erklärt er die verschiedenen Organisationen, die in der Islamischen Demokratischen Allianz oder kurz IDA zusammengeschlossen sind.
In dieser IDI sind außer den Gruppierungen der ehemaligen Muslimliga andere Gruppen zusammengeschlossen, die nur dieser Allianz beigetreten sind, aus Opposition gegen die People's Partei von Benazir Bhutto. So ist ein sehr merkwürdiges Bündnis zusammengekommen, das 1988 nicht so groß und nicht so umfangreich und nicht so stark gewesen ist, daher auch die Wahlen verloren hat, das diesmal wesentlich umfangreicher geworden ist. In diesem Bündnis schließen sich Parteien zusammen, die vom rechtsextremen, faschistoiden islamischen Spektrum, wo die Jamaat-i-Islami, eine rechtsorthodoxe muslimische Gruppierung, zusammengeschlossen ist. Dann weiterhin die MQM, eine Muhajir- oder beziehungsweise Flüchtlingsgruppierung ist, die diejenigen Pakistanis vertritt, die aus dem ehemaligen Indien gekommen sind nach Pakistan. Eine sehr auch terroristisch aktive Gruppierung in Karachi, die zu diesen großen Spannungen beigetragen hat. Gleichzeitig ist in der IDI aber auch die Gegenspielerpartei dieser MQM vertreten, die Partei von GM Syed, die Sindhi-Nationalisten vertritt. Also Parteien, die auf den Straßen kämpfen, gegeneinander kämpfen, sind in der gleichen Koalition vertreten. Also 18 Parteien insgesamt sind da drin vertreten, die alle gewisse Führungsansprüche haben. Dieser Machtkampf um die Führung hat aber Mian Nawaz Sharif vorerst gewonnen und es bleibt abzuwarten, wie lange so eine Koalition hält, da in Pakistan bislang Koalitionen in der Regierung sehr, sehr kurzfristig zusammengehalten haben.
Und was würdest du jetzt sagen zu dieser Behauptung, dass jetzt faktisch eigentlich die Militärs wieder an der Macht sind?
Man kann nicht sagen, dass die Militärs im Moment an der Macht sind. Man kann davon ausgehen, dass das Militär duldet, was der Staatspräsident Ghulam Issa Khan getan hat, indem er Benazir Bhutto die Machtbefugnis entzogen hat. Es gibt aber wenig Hinweise dafür, dass das Militär dieses initiiert hat, sondern es geht mehr um den eben alten Sia-ul-Haq-Anhänger Ghulam Issa Khan, der früher Finanzminister gewesen ist, bevor er Staatspräsident wurde. Und das Militär beobachtet von außen und ist außerhalb der Politik wie eigentlich seit längerer Zeit nicht gewesen. Was man aber sagen muss, das hatte ich vorher erwähnt, galt auch für die Regierung Benazir Bhutto. Der Spielraum in Pakistan für jede Regierung ist ein äußerst geringer Spielraum. Dass Benazir Bhutto die Sympathien des Militärs verloren hat, das kann man daran festmachen, dass sie im Sindh, als den großen Konflikt in Karachi zwischen den Muhajir-Gruppen und den Sindhi-Gruppen aufkam und monatelang gekämpft wurde und etliche Tote dort zu verzeichnen waren, dass Benazir Bhutto dem Militär keine uneingeschränkte Verfügungsgewalt oder Machtgewalt mit Militärgerichtshöfen und so etwas eingeräumt hat. Das ist hier sehr übel genommen worden von allen Militärs. Und da hat sie einen großen Teil der Sympathien, die zuvor noch auf ihrer Seite gewesen sind, wohl verloren. Aber dass das Militär faktisch an der Regierung ist im Moment, kann man so einfach nicht sagen.
Jetzt, was denkst du, wird sich unter der neuen Regierung außenpolitisch verändern?
Ja, außenpolitisch war der Konflikt zwischen der Regierung Benazirs und der IGI schon über Monate gewesen. Einmal das Kaschmir-Problem, wie dieses Kaschmir-Problem angegangen werden sollte. Die IGI damals in der Opposition hat ein sehr viel beherzteres, das heißt militärisches Eingreifen gefordert, was von der Regierungsseite verneint wurde. Seitdem die IGI an der Macht ist, ist das Kriegsgetrommel dort nicht größer geworden und die faktische Politik ist keine andere, als sie auch von der früheren Regierung gegenüber Kaschmir durchgeführt wurde. Mian Nawaz Sharif traf den neuen indischen Premierminister Chandrasekhar in der letzten Woche und man hat sich zur Verbesserung der gegenseitigen Beziehungen ausgesprochen, was aber in jedem Kommuniqué verkündet wird. Aber eine Kriegsgefahr, wie sie auch in europäischen Zeitungen häufiger vorgeschworen wird, konnte ich also im letzten Jahr in Pakistan direkt überhaupt nicht verspüren. Das war mehr ein Propaganda- und Medienkrieg, der dort ausgefochten wurde. Mhm. Auf der anderen Seite ändert sich außenpolitisch sehr viel durch die Veränderung der Lage in Afghanistan. Dadurch, dass die sowjetischen Truppen in Afghanistan nicht mehr stationiert sind, hat sich innerhalb von Pakistan insofern etwas verändert, dass die Hilfsgeldzahlungen an afghanische Flüchtlinge in Pakistan wesentlich geringer geworden sind. Und obwohl es sich keine Veränderung der Situation eingetreten ist, dadurch wird die Konfliktsituation innerhalb von Pakistan zwischen Afghanen und Pakistanis größer, da Versorgungsengpässe auftauchen und entscheidend sich nichts geändert hat. Es hat insgesamt, glaube ich, 200.000 Flüchtlinge gegeben, die mittlerweile nach Afghanistan zurückgekehrt sind. Aber in Afghanistan selbst ist es zu keiner Entscheidung bislang gekommen. Dann funktioniert die pakistanische Militärpolitik ja nur durch amerikanische Waffenlieferungen und Zahlungen. Dadurch konnte sich schon Zia-ul-Haq an der Macht halten. Dadurch, das kam auch Benazir Bhutto in gewissem Maße zugute. Wenn diese Zahlungen ausbleiben, und die Zahlungen sind ja eingestellt worden, zumindest für bestimmte Projekte aus den USA, ist es ein Problem für jede Regierung. Und das ist nicht ein Vorteil für die neue Regierung, die vielleicht eine andere Politik als Benazir Bhutto vertritt, aber die Rahmenbedingungen für diese Regierung sind schlechtere Ausgangsbedingungen, als sie Benazir Bhutto noch vor 2 Jahren hatte, als sie die Macht antrat.
Ja gut, dann danken wir dir für dieses Gespräch.
Gern geschehen.
Soweit zu Pakistan. Nach dem nächsten Musikstück, ebenfalls eine Folkmusik aus dem Punjab-Gebiet, kommen wir zum Bericht zu Indonesien respektive zu Osttimor.
Nikala sya kala, mera kala we sardar, digo.
Osttimor ist es nicht so ruhig, wie hier oft behauptet wird. Die Befreiungsbewegung Fretilin konnte trotz massiver Aufstandsbekämpfung der indonesischen Regierung nicht besiegt werden. Zurzeit finden Verhandlungen zwischen der indonesischen Regierung und Fretilin, der Befreiungsfront von Osttimor, statt. Trotzdem hat sich an der repressiven Politik der indonesischen Militärs auf Osttimor nicht viel geändert. Als nächstes hört ihr einen Bericht zur aktuellen Situation in Osttimor, zur Rolle der indonesischen Zentralregierung und zu ihren internationalen Wirtschaftsbeziehungen.
Die Insel Timor, zwischen Indischem und Pazifischem Ozean, nordwestlich von Australien gelegen, seit 1975 von Indonesien annektiert, blickt auf eine lange koloniale Unterdrückung zurück. Fast 500 Jahre portugiesische Fremdherrschaft hatten prägende kulturelle Veränderungen zur Folge. Zusammengesetzt aus verschiedenen ethnischen Gruppen, regiert und geteilt in zwei Königreiche, Ost- und Westtimor. Die politische Macht blieb relativ lange Zeit, trotz kolonialen Einflusses, unangetastet bei den traditionellen Herrschern. Diese verbündeten sich je mehr mit der portugiesischen Kolonialmacht, um sich so ihre wirtschaftlichen Vorteile zu sichern. Im 19. Jahrhundert dann bemühten sich auch holländische Kolonialisten um die ressourcenreiche Insel Timor. Portugal musste in der Folge 1858 Westtimor an Holland abtreten. 1945, zur Zeit der indonesischen Befreiungsbewegung, wurde Westtimor der Indonesischen Republik angeschlossen. In der Zwischenzeit, anfangs 20. Jahrhunderts, begannen sich in Osttimor die verschiedenen ethnischen Gruppen zusammenzuschließen. Aufgrund einer Initiative eines Stammesführers namens Dom Boaventura kämpfte Osttimor gegen die portugiesische Kolonialmacht. Es waren dies die ersten Ansätze einer nationalistischen Bewegung in Osttimor. Portugal stellte immer größere ökonomische Forderungen und besaß bereits 80% der Kaffeeproduktion, der damaligen Haupterwerbsquelle Osttimors. Die restlichen 20% waren im Besitz einzelner Stammesführer, die Elite Osttimors, wenn man so will, die ihre ökonomische und politische Macht in Gefahr sah. Sie waren gleichsam auch die einflussreichen und prägenden Kräfte im Entstehen eines osttimoresischen Nationalismus. Bevor ich nun auf ein paar Mechanismen der nationalistischen Befreiungsbewegung Osttimors eingehe, noch einige historisch und politisch wichtige Daten, nämlich welche Rolle der indonesischen Zentralregierung im Zusammenhang mit dem Konflikt um Osttimor zukommt. Aber zunächst hört ihr ein Musikstück, leider kein Stück aus Timor, vielleicht klappt es aber beim nächsten Mal. Hier nun ein traditionelles sundanesisches Musikstück der indonesischen Hauptinsel Java. Thank you. Indonesien. Auf den ersten Anschein wirkt das Land friedlich. Die abwechslungsreiche, teilweise hügelige, teilweise gebirgige Landschaft mit ihren satten Grün, Reisfelder, Bananenhaine und andere exotische Baumarten, abwechselnd mit kleinen Dörfern und Siedlungen, die mit ihren ziegelrotfarbenen Dächern der Farbe des ebenso roten Lehmbodens gleichkommen und einen angenehmen Kontrast zur grünen Landschaft ausmachen. Menschen, die auf den Feldern arbeiten oder vor ihren kubenförmigen Häusern hocken und sich unterhalten oder einfach in die Gegend schauen. Der Geruch der unverwechselbaren indonesischen Nelkenzigaretten, stolzes indonesisches Erzeugnis, die Rikschas, das Treiben auf der Straße und den Märkten und vieles andere mehr, was einen bei dem Besuch dieses Landes in Erinnerung bleibt. Klischees, aber auch europäische Wunschträume einer scheinbar heilen Welt. Beim genaueren Hinsehen realisiert man sehr schnell, wie zurückhaltend sich die indonesische Bevölkerung zur politischen Situation des Landes oder überhaupt zu politischen Fragen äußert. Politik und offen zu politisieren ist in Indonesien tabu. Erst zu Hause an einem sicheren Ort erfährt Frau oder Mann mehr über die Ursachen dieses ängstlichen Verhaltens. Das Massaker von 1965, wo tausende unschuldige Menschen hingerichtet und gefangen genommen wurden, war ein schockierender Einschnitt in der Geschichte des indonesischen Volkes. Das antikommunistische Militär machte die Kommunistische Partei Indonesiens, die PKI, für einen Putschversuch verantwortlich, obwohl dies nie bewiesen werden konnte. Nach vielen Jahren erfuhr man wahre Begebenheiten und Zusammenhänge. Eigentlicher Initiator des damals zunächst misslungenen Putschversuchs war das Militär selbst, dessen Streitkräfte vom CIA auf den Philippinen ausgebildet worden waren. Die USA, die den damaligen Präsidenten Sukarno unter anderem auch bei der Intervention Osttimors unterstützt hatte, sah nun größere wirtschaftliche Vorteile in einem Bündnis mit dem indonesischen Militär, dessen Vertreter Suharto im Anschluss an Präsident Sukarno an die Macht gelangte. Suharto traf rigorose Entpolitisierungsmaßnahmen sowie die Illegalisierung der PKI. Das Volk hatte nichts mehr zu sagen. Vom wirtschaftlicher Machtgier angetrieben und die im Moment schwache Position Portugals ausnützen, annektierte am 7. Dezember 1975 Indonesien Osttimor. 90% der Kriegsausrüstung stammten dabei von den USA. Ein weiterer Teil der Navigationswaffen kam aus sowjetischer Fabrikation. Diese Tatsachen geben einige Aufschlüsse über die eigentlichen Interessen der Großmächte am indonesischen Inselstaat, dem drittreichsten Rohstoffland der Welt. Westliche Medien hatten bewusst darüber geschwiegen. Inzwischen haben sich allen voran USA und Japan, aber auch westeuropäische Industriestaaten sowie Australien eine lukrative Wirtschaftsposition in Indonesien gesichert. 1945, nach der Befreiung von der holländischen Kolonialmacht, erhob Indonesien noch keinerlei territoriale Ansprüche auf Osttimor. Erst 1975 mit dem faschistischen Umsturz in Portugal. Portugal verlor zu dieser Zeit auch sämtliche andere Kolonien und war auf dem Wege, die Kolonie Osttimor ebenfalls abtreten zu müssen. In Osttimor hatten sich in der Zwischenzeit drei große Streitkräfte gebildet, die nach unterschiedlichen politischen Motiven kämpften, heute aber zusammenarbeiten. Die UDT, Demokratische Union Timor, welche eine Selbstbestimmung unter der portugiesischen Flagge anstrebte. Sie ist der konservative Flügel der Befreiungsbewegung. Weiters Apoditi, Demokratische Volksvereinigung Timors, die anfangs für eine Integration Osttimors in die Indonesische Republik eingetreten waren und heute ebenfalls mit Fretilin zusammenarbeiten. schließlich Fretilin selbst, aus Judithi entstanden, welche eine absolute Unabhängigkeit Osttimors anstrebt. Während in der Judithi zu Beginn eher Stammesälteste vertreten waren, war Fretilin der progressive Flügel junger Kämpferinnen und Kämpfer. Kurz zur nationalistischen Ideologie des osttimorischen Nationalismus. Für die Bevölkerung Osttimors, die sich, wie erwähnt, aus einer ethnischen Vielfalt zusammengesetzt hatte, ist die gemeinsame Geschichte unter der portugiesischen Fremdherrschaft gleichzeitig zur Identitätsbasis geworden. Moubere, so heißt das Zauberwort, was so viel heißt wie arm und ignorant. Es ist das Übriggebliebene der vorkolonialen Phase, das, was den Menschen Osttimors geblieben ist und das, was aus ihnen und ihrer Kultur geworden ist. Tetun, die Lingua Franca, die osttimoresische Einheit demonstrieren sollte. Daneben auch die Bibel, die zur einigen Farce benutzt wird. Auch ein Relikt der Kolonialmacht. 90% der Bevölkerung Osttimors ist katholisch. Eine Ausnahme im islamischen Inselstaat Indonesiens. Die Bedeutung des Glaubens und der Religion kann im Befreiungskampf Osttimors sowie auch im Konflikt mit Indonesien nicht unterschätzt werden. Auch wenn der indonesische Alltag das Bild eines eher friedlichen Nebeneinanders der verschiedenen Religionen vermittelt. Vor allem im Vergleich mit Staaten fundamentalistischer islamischer Prägung. Gerade solchen Nationalismen unterliegt eine Gefahr, nämlich in der von einer Elite initiierten kulturellen Identität, welche häufig auch als herrschaftssicherndes Instrumentarium eingesetzt wird, von einer Oberschicht, die um Legitimation bemüht ist. Auch der Befreiungskampf Osttimors geht auf die Initiative einer herrschenden Elite zurück. Wie weit die Unabhängigkeitsbestrebungen Osttimors von einer breiten Bevölkerungsbasis getragen ist und wie weit die sozialen und politischen Bedürfnisse des Volkes berücksichtigt werden, veranlasst zu Spekulationen. Vielleicht kann aber das nun folgende Interview mit Abilio Araju, einem Vertreter Fretilins, darüber mehr Aufschluss geben.
Eine Zusammenfassung mit Originalausschnitten eines Interviews mit Abilio Araujo, gehalten im Januar 1990. Fretilin ist eine weit verzweigte Kampforganisation mit Verbindungen in zahlreichen Ländern: Portugal, Angola, Mosambik, Australien. Meine Aufgabe ist es, im Ausland auf diplomatischer, wirtschaftlicher und organisatorischer Ebene die Interessen von Fretilin zu vertreten. Dazu gehört die Koordination der Bemühungen von Tausenden von osttimoresischen Flüchtlingen in der ganzen Welt, die Informationssammlung zu Themen wie Menschenrechtsverletzungen und den Aktivitäten der osttimoresischen Widerstandskämpfer. Meine Familie ist eng mit dem Schicksal unseres Volkes und mit unserem Befreiungskampf verbunden. Ich selber kämpfe schon seit 16 Jahren für Fretilin. Mein Großvater war bereits Widerstandskämpfer. Früher hatte ich 7 Brüder. Nur 2 haben die Kämpfe überlebt. Meine Familie ist nur eine unter vielen, der es in Osttimor so ergangen ist. Beim Sturz der portugiesischen Diktatur 1974 war ich Student in Lissabon. Ich kehrte damals mit Freunden zurück und gründete Fretilin. Damals kämpften wir mit starken Wirtschaftsinteressen, die die Kaffeeplantagen für portugiesische Firmen weiter betreiben wollten. Wichtig waren unsere Bestrebungen, unsere Geschichte, unsere Sprache zu fördern. Fretilin wurde damals zum Identifikationssymbol für unsere kulturelle Selbstbesinnung. Wir verbreiteten Hymnen und Gedichte, sie brachten uns zurück zu unseren Wurzeln. In der Landwirtschaft versuchten wir, das Prinzip der gegenseitigen Hilfe, das unserer traditionellen Gesellschaft innewohnt, wiederzubeleben. Die Plantagenkultur hat diese Tradition unterdrückt. Wir förderten die alte Kleinparzellen-Reiskultur wieder. Wir bauten ein Schul- und ein Gesundheitssystem auf traditioneller Basis. Unsere ersten Aufbaubemühungen griffen zu einem großen Teil schon ein Jahr nach der Unabhängigkeit und fanden in der Bevölkerung große Zustimmung. Fretilin war schon 1975 als größte politische Kraft in Osttimor anerkannt. Als die Provokationen der Indonesier anfingen, hatte nur eine Gruppe, die Apodeti, Interesse an Beziehungen zu ihnen. Das war eine kleine Elite in Osttimor, welche Vieh züchtete und entsprechend an internationalem Handel interessiert war. UDT, die Portugal-freundliche Partei, organisierte im August 1975 einen Staatsstreich gegen Fretilin. Es brach ein Bürgerkrieg aus. Wir zogen uns in die Berge zurück und riefen über Radio zum allgemeinen Widerstand gegen den UDT-Machtanspruch auf. Der Großteil der portugiesischen Armee in Osttimor bestand aus Timoresen, die zu Fretilin überliefen. Binnen zwei Wochen war UDT besiegt. Sie flüchtete nach Indonesien und verlangte Unterstützung. Fretilin wurde kurz nach der Unabhängigkeitserklärung von zahlreichen Ländern anerkannt. Die portugiesisch sprechenden Länder Afrikas, China, Vietnam, Algerien.
The invasion of Indonesia, of East Timor by Indonesia, aimed at stopping the process of liberation that was already on way, on march. Because we understand that what we were doing in East Timor would be an example as a process against what Indonesia, this Indonesian society itself, the repression, the domination, economic exploitation of the country and so on.
Die Invasion durch Indonesien im Oktober 1975 hatte zum Ziel, den durch Fretilin angefangenen Befreiungsprozess zu stoppen. Es fürchtete, Osttimor würde zum Gegenbeispiel für die in Indonesien stattfindende Repression und Ausbeutung werden. Zwei Jahre später kontrollierte Fretilin noch 84% des Landes, obwohl die indonesischen Streitmächte zu Luft, zur See und zu Land angriffen. 1977 und 1978 begann Indonesien von der USA gekaufte OV-10 Bronco Antiguerilla-Flugzeuge in Osttimor einzusetzen, was für uns ein entscheidender Schlag war. Fretilin verfügt über keine Flugzeuge und Flugzeugabwehrwaffen. Während die Indonesier gegen unsere Landwaffen nicht ankamen, verursachten Napalmbomben und biologische Waffen in unseren Reihen massive Verluste. Deswegen entschied sich unser ZK, Ende 78 die Bevölkerung aufzurufen, sich zu ergeben. Ende 79 leben nur noch zwei Mitglieder des ursprünglichen Fretilin ZK. Aus dem kleinen noch lebenden Bestand der Guerilla wurde eine Untergrundorganisation, die in den indonesisch besetzten Gebieten geheim weiterkämpfte. Diese Situation dauerte bis 1983, als Indonesien erstmals zu Verhandlungen mit Fretilin gezwungen war. Unsere Hauptforderungen, also Verhandlungen unter der Aufsicht des UNO-Generalsekretärs mit dem Ziel, in einer Übergangsphase den Wiederaufbau der Infrastruktur und der Verwaltung vorzunehmen und danach in freien, demokratischen Wahlen eine Regierung zu bestimmen. Falls unsere Bevölkerung den Anschluss an Indonesien wünschte, würden wir zurücktreten. Im anderen Fall verlangten wir die Respektierung eines unabhängigen Osttimor. Indonesien akzeptierte diese Bedingungen aber nicht und startete eine weitere Großoffensive mit 50.000 Mann.
Far from defeating and destroying the willingness of our people, now the resistance is becoming strong and stronger. In the mountains, the fighters continue to kill Indonesian troops in the fight. In the occupied areas, the youth, for instance last year, many times they escaped to the mountain, joined the struggle to continue also. So, of course, there is still a big danger. That's why we see that the international public opinion is very important. We should continue to denounce, because Indonesia has, in according to our opinion, a deliberate policy of genocide. Our struggle now is depending on three factors. First is the continuation of our struggle inside the country. We think that this is the determining factor, the continuation of the struggle. Second is the maintenance of East Timor issue in the international arena, in United Nations, in non-aligned movement, in the European Parliament, in European world public and world public opinion. Third is the position of the democratic forces in Indonesia, that in many streets there are inscriptions threatening. It shows that many in Indonesia don't agree with the struggle, with the occupation. And that's why we also are looking for friends in Indonesia, to tell them that we are not fighting against the Indonesian people. And I had an opportunity to say already this to our many Indonesian friends, but we just fight the regime that want to deny our right to self-determination and independence. The day that they respect us, of course we can again start a new chapter of the relationship between our two peoples.
Indonesiens Ziel, Fretilin zu zerstören und die Bevölkerung zu zermürben, ist aber nicht gelungen. Durch einen Kleinkrieg in den besetzten Gebieten und im Gebirge üben wir weiterhin großen Druck auf die Besatzungsmacht aus. Für uns herrscht aber immer noch große Gefahr. Für unseren Kampf ist darum wichtiger denn je, dass wir von der Weltöffentlichkeit unterstützt werden und Indonesien unter internationalen Druck gesetzt wird. Indonesien verfolgt nämlich eine klare Politik des Genozids, des Massenmords. Glücklicherweise steigt das Interesse der Öffentlichkeit in Übersee seit 1987, sodass sich Indonesien auf Kritik gefasst machen muss, die sie sich schlecht leisten kann. Drei Faktoren sind für unsere Organisation wichtig. Erstens, und dies ist der entscheidende Faktor, müssen wir den bewaffneten Kampf im Land selber fortsetzen. Zweitens müssen wir dafür sorgen, dass das öffentliche Interesse an unserem Kampf erhalten bleibt. In der UNO, in Zusammenschlüssen unabhängiger Staaten, im Europaparlament. Drittens müssen wir Kontakte mit demokratischen Kräften in Indonesien pflegen. Vielerorts ist der Name Fretilin an Hausmauern zu lesen. Dies zeigt, dass sich auch dort Widerstand gegen die Okkupation regt. Wir wollen der indonesischen Bevölkerung klarmachen, dass wir nicht sie, sondern ihr Regime ablehnen. Wenn wir die Feindschaft, die dieses Regime unseren Völkern aufgezwungen hat, überwinden, wird es möglich sein, in der Geschichte unserer Beziehungen ein neues Kapitel anzufangen.
Soweit zu Indonesien. Wir hoffen, dass wir in der nächsten Sendung, nämlich am 30. Dezember, auf die Verhandlungen zwischen Indonesien und Fretilin näher eingehen können. zum Schluss der heutigen Veranstaltung noch ein, der heutigen Sendung noch ein Veranstaltungshinweis. Entschuldigung. Wir haben mehrere Male in Asin über die Philippinen berichtet. Auf den Philippinen erscheinen sich die Ereignisse zu überstürzen. Auf der einen Seite wächst der Widerstand der Massenbewegung. Über den Generalstreik Ende Oktober haben wir im letzten Asin berichtet. Letzte Woche legte ein weiterer Generalstreik weite Teile der Insel Mindanao lahm. Auf der anderen Seite übt der IWF Druck auf das US-Aquino-Regime aus, endlich die Staatsausgaben zu kürzen und neue Steuern einzuführen. Der letzte Taifun hinterließ Hunderttausende von Obdachlosen, die auf dringende Hilfe von der Aquino-Regierung angewiesen sind. Am 5. Dezember beginnt die letzte Runde der Militärbasenverhandlungen zwischen der USA und der philippinischen Regierung. Es zeichnet sich ein neuer Basenvertrag ab, der sich klar gegen den Willen der Bevölkerung und Teile des Senats richtet. Lidi Alejandro, die Vorsitzende von Bayan, und Dita Lubi, Vertreterin der Frauenorganisation Gabriela, werden Mitte Dezember die Schweiz besuchen. Sie werden zur Frauenbewegung auf den Philippinen und zur aktuellen Situation berichten. Bestimmt wird auch Zeit für Fragen und Diskussionen sein. In Zürich werden wir zwei Veranstaltungen durchführen, und zwar eine am 13. Dezember im Infoladen Kasama, das ist an der Bäckerstraße 51 in Zürich, um 20 Uhr. Diese Veranstaltung ist für Frauen und Männer offen. Und dann eine weitere am Dienstag, den 18. Dezember, um 20 Uhr im Frauenzentrum an der Mattengasse 27 in Zürich. Diese Veranstaltung ist nur für Frauen. Ich wiederhole nochmals die beiden Daten, damit ihr sie euch merken könnt. Am Donnerstag, den 13. Dezember, im Infoladen Kasama, Bäckerstraße 51, um 20 Uhr. Und am Dienstag, den 18. Dezember, im Frauenzentrum Zürich an der Mattengasse 27, ebenfalls um 20 Uhr. Die beiden Veranstaltungen werden organisiert von ASIN, der Asio-Pazifik-Infostellen. Und damit wären wir bereits am Ende unserer Sendung. Aus dem Studio verabschiedet sich das ASIN-Team.
Pari tatay, sawa pa mo pahulay, ayaw pa bintaha. Sa panikay sikay, kaining kalibutan, duharay kapaingnan, pagunakas sa uban. O ikay hibiyaan. Lan lan larin lan lan, lan lan larin lan lan, lan lan larin lan lan, larin lan 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 lan. May sapang tagubilin sa aking ibinom. Isipin ang sarili, huwag ang iyong kapwa. Mayroon pang tinagdag, di ko malilimutan. Di na panahon ni Kristo, panahon na nakalisto. Lan lan larin lan lan, lan lan larin lan lan, lan lan larin lan lan, larin lan 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 lan. Kaya putli kapatid, huwag ipagkakait itong kabundukan sa amin. Nakalaan, may land reform pa naman. Pwedeng maangkin itong lupang mataba na aming sinasaka. Lan lan larin lan lan, lan lan larin lan lan, lan lan larin lan lan, larin dan 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 dan. Lan lan larin dan dan, lan lan larin dan dan, lan lan larin dan dan, larin dan 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 dan.